Domradio Reisen.
Mit Heike Sikoni, hallo. Ja, in Domradio Reisen sind wir heute unterwegs auf der ITB, der Internationalen Tourismusmesse in Berlin. Über 10.000 Aussteller aus 186 Ländern stellen dort noch bis Sonntag ihre Angebote vor. Im Fokus steht diesmal das offizielle Partnerland, die Mongolei. 30 mongolische Aussteller wollen für mongolische Gastfreundschaft und vor allem für nachhaltiges Reisen werben. Die Mongolei ist also ein Schwerpunkt auf der ITB und deshalb auch hier bei uns ein Thema. Und das andere Thema, das immer drängender für Reiseveranstalter wird: Reisen entwickeln sich immer mehr zu Erlebnisreisen. Wie kriegt man das hin? Und zwar nicht nur für Rucksackreisende, die auf eigene Faust unterwegs sind, sondern vor allem auch für Pauschalurlauber. Das zweite große Thema heute in Domradio Reisen. Schön, dass Sie mitreisen. Bis Sonntag findet ja noch die internationale Reisemesse in Berlin statt. Wir haben es ja schon gehört, über 10.000 Aussteller aus 186 Ländern locken mit spektakulären Landschaften, mit faszinierenden Städten, mit Rundreisen und auch mit Erlebnissen. An allen Ecken und Enden wird auch was angeboten. Da wird gekocht, damit man die Gewürze aus fernen Ländern schmecken kann. Man kann Kurse machen in Kalligrafie zum Beispiel. Da ist es wirklich nicht leicht, einen Überblick zu behalten. Aber genau das versucht gerade Domradio Reiseredakteur Stefan Quilix. Er ist unterwegs auf der Messe und jetzt am Telefon. Hallo Stefan.
Ja, hallo Heike.
Wo bist du denn gerade?
Ja, ich habe alles andere als einen Überblick, weil ich eigentlich mittendrin bin und mitten eingetaucht bin. Und es macht sehr viel Spaß und ich habe schon überlegt, ob ich nicht doch kündige, um all die schönen Reiseziele mal abzuarbeiten, die man hier so erlebt. Wo ich gerade bin, ich bin gerade aufgetaucht aus der Mongolei tatsächlich. Sehr liebe Leute dort, die einem dann auf Deutsch erzählen, wie schön und weit ihr Land ist. Ich bin gewesen in den arabischen Ländern und zwischendurch trifft man plötzlich auf eine nette Person, die über die schottischen Highlands erzählt und schwärmt, wo man ja immer schon mal auch hin wollte und so weiter und so weiter. Es ist endlos schön, was man hier machen könnte.
Also das hört sich so an, als ob du dich eher treiben lässt, oder hat man vorher schon so eine ungefähre Ahnung, wohin man denn reisen will auf der ITB?
Ja, das mischt sich natürlich ein bisschen. Erstmal sind da die beruflichen Interessen, man hat ja Termine, zu denen man hingeht. Dann sind es so ein bisschen im Hinterkopf die privaten Interessen. Man wollte doch immer schon mal dort und dorthin und dann bleibt man vielleicht auch mal da hängen und unterhält sich. Und dann ist es eben so, dass man plötzlich auf Menschen trifft oder auf Personen, auf Länder. Und wenn ich sage Menschen und Personen, dann meine ich das auch so, weil es ist interessant, so eine Erkenntnis für mich dieses Jahr, dass man ja immer dort zufrieden ist, wo auch die Menschen nett sind, wenn man unterwegs ist, wenn man also nette Menschen kennenlernt. Und so ist das eigentlich ja auch, wenn da so ein netter Mensch steht, der von seinem Land was erzählt und sagt, wie schön es ist, mal eine Ayurveda-Kur in Kerala in Indien zu machen, dann denkt man, ach ja, nimmst du mal einen Prospekt mit. Und wenn du dann die 1500 Euro hast, fährst du auch mal hin.
Dann ist die Tüte jetzt wahrscheinlich schon ziemlich voll. Und wir haben ja auch schon gesehen, wenn man auf die Internetseite guckt, es gibt ja wirklich auch ganz, ganz viel, wo man einfach mal riechen, schmecken, irgendwas machen kann. Hast du da auch schon was probiert?
Ja, zum Beispiel eben die Gewürze und die Öle und die eben bei den Indern zum Beispiel aufgestellt sind, mit denen man eingesalbt wird, wenn man bei einer Ayurveda-Kur ist, allein das ist schon wahnsinnig zu schnuppern. Dann kommt man kurz drauf in die Halle der Chinesen, wo es dampft und kocht, wo ein China-Restaurant natürlich auch dazugehört und so weiter und so weiter. Also man ist überall und dann wird man eingeladen, setz dich doch mal hier hin, mach mal eine Massage mit. Das habe ich jetzt nicht gemacht, das war mir ein bisschen zu öffentlich dann da. Oder man wird dann vielleicht auch mal gebeten, sich auf die Hände etwas malen zu lassen oder so. Ne? Also es ist schon faszinierend, auch die Sinne sind natürlich überall und ganz angesprochen.
Und darüber stelle ich mir jetzt vor, dass das auch immer so ein Klangteppich liegt, weil wahrscheinlich auch viele versuchen, durch ihre besondere Musik auf sich aufmerksam zu machen. Ist das eine ziemlich laute Messe?
Doch, es ist oft und sehr stark eine laute Messe und ist vor allem da laut, wo tatsächlich auch wirklich die Geschäfte gemacht werden. Also das eine sind die schönen Prospekte und die Stände und dann, wenn man so in die unteren Etagen der Hallen kommt, wo die ganzen Hotels, die Reiseanbieter ihre Stände haben, da spürt man plötzlich, hier brummt eben auch die die Wirtschaft, hier werden Geschäfte gemacht, hier werden Abschlüsse gemacht für das nächste, übernächste Jahr schon. Die wollen ja auch ihre Ziele tatsächlich verkaufen an Reiseorganisationen. Und das ist die Messe ja vor allem. Die ist nicht nur schön für Besucher, die am Samstag, Sonntag kommen können, sondern eben hier werden wirklich Geschäfte gemacht. Und das nicht von ungefähr, dass die Messe ja auch hier in Deutschland ist, weil wir als Reiseweltmeister mit über 1 Milliarde Urlaubstage, die wir irgendwo verbringen, wir Deutschen, natürlich die beste Kundschaft schlechthin sind.
Ja, und wo geht's für dich jetzt noch hin?
Ich gehe jetzt ganz brav mal zu den Menschen, die vom Bodensee her hier Werbung machen für ihr Land, weil ich habe mitbekommen, am Bodensee soll es auch Wanderwege geben. Das finde ich ganz originell und lustig, weil man kennt den Bodensee ja mehr so vom Radfahren her. Und ich denke, für ältere Menschen oder älter werdende Menschen wie mich ist es vielleicht auch mal ganz schön, im flachen, schönen Bodenseeland mal zu wandern.
Und ich hoffe, du kommst dann auch bald wieder nach Hause und fährst nicht über Bodensee, über die Mongolei oder Schottland.
Es kann ein paar Monate dauern, aber ich komme wieder.
Stefan Quielitz war das erstmal von der ITB in Berlin mit einem ersten Überblick. Später werden wir noch mehr von ihm hören. Bis jetzt erstmal hier. Vielen Dank.
Ja, bitte gerne.
Freunde zu haben ist wie eine weite Steppe, so lautet ein mongolisches Sprichwort, mit dem der Botschafter in Deutschland, Bolor Zolmon, Gäste in seine mongolische Heimat einlädt. Eine Jurte, das traditionelle Zelt der Nomaden, stimmt die Messebesucher auf der Internationalen Tourismusmesse in Berlin jetzt schon auf das Partnerland der diesjährigen Messe ein. Und tatsächlich wollen auch immer mehr Reisende dieses weite, menschenleere Land besuchen. Im letzten Jahr erkundeten rund 400.000 Reisende per Bus oder auch auf dem Pferderücken die mongolischen Gebirge, Flusstäler und Steppen. Und wie die Mongolen noch mehr Reisende für sich gewinnen wollen, das wollen wir gleich hören in Domradio Reisen. Wir sind ja heute in Domradio Reisen unterwegs auf der ITB, der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Und da gibt es jedes Jahr ein spezielles Gastland. In diesem Jahr die Mongolei. Tini von Posa war dabei, als sich das Land beim Eröffnungsabend vorgestellt hat mit mongolischen Künstlern und mongolischen Klangwelten.
Die Mongolen sind wieder da. Aber mit friedlichen Absichten.
Der Präsident der Mongolei, Chagyagin Elbekdort, versucht es mit einigen Worten auf Deutsch auf der Eröffnungsveranstaltung der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Die Mongolei ist das diesjährige Gastland der ITB.
Woran ich mich erinnere, ist eben gerade diese wunderbare Gastfreundschaft dieses Landes, die wir dort erfahren durften. Wir haben, Herr Präsident, ein Nadam erlebt, ein traditionelles mongolisches Volksfest. Wir haben Ringerwettbewerbe gesehen. Sie haben uns in die Geheimnisse des Bogenschießens eingeweiht und in die Kehlkopfmusik, die wir gehört haben.
Auch der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier ist zur Eröffnung gekommen. Er erzählt von einer Reise, die er im vergangenen Jahr in die Mongolei unternommen hat. Anlass des Besuchs war das Jubiläum 40 Jahre diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und der Mongolei.
Und vermutlich, meine Damen und Herren, sind nicht allzu viele hier im Saal, die von sich sagen können, wie ich, dass sie ein Pferd in Ulaanbaatar haben. Das ist wahr. Und es trägt den schönen Namen Turain Tuvurgun, was so viel heißt, Herr Präsident, wie donnernde Hufe. Aber Sie haben mir das Pferd freundlicherweise geschenkt, aber weil ich ein tierlieber Mensch bin und Pferde ganz besonders mag, habe ich es in der Mongolei stehen lassen, wo es hoffentlich weiterhin gut gepflegt wird. Vielen Dank noch einmal, Herr Präsident, für dieses großzügige Geschenk.
Das Pferd ist Symbol der Mongolei. Das Land ist fast 5-mal so groß wie Deutschland und die Bevölkerung zählt nur etwa 3 Millionen. Es gibt mehr Pferde als Menschen im Land, witzelt der mongolische Präsident.
Wenn Sie gerne reiten, ist die Mongolei dafür das richtige Land. Wenn Sie Kultur lieben und Tradition, ist die Mongolei das richtige Land. In der Mongolei können Sie ein unvergessliches Erlebnis haben. Ich bin sehr glücklich, dass viele Mongolen heute Abend hier sind, um ein Stück Kultur zu zeigen und sie eine Performance genießen können.
During this night, our cultural performance, and you will see that. And you will enjoy that our cultural performance.
Oh,
Die Performance ist überwältigend. Von Folklore über Kehlkopfsingen, einem Konzert auf der Pferdegeige bis hin zu akrobatischen Tanzvorführungen ist von allem etwas zu sehen. Mit dabei ist der Gitarrist Muk Orgi Turbold aus der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar.
Well, it's an honor to be here and the way.
Es ist eine Ehre, hier zu sein. Man hat die besten Musiker der Mongolei ausgewählt. Ich reise oft in die USA und nach Europa als Gitarrenspieler. Die Menschen in meinem Land lieben es, zu singen und zu tanzen, schon von klein auf. Sie lieben Musik. Es ist, als ob sich ihr Blut erhitzt, wenn Kunst und Kultur ins Spiel kommen.
Die Mongolin Hulan Fischer betreut am Eröffnungsabend die Tanzgruppe. Sie war früher selber Tänzerin. Inzwischen ist sie mit einem Deutschen verheiratet und lebt seit vielen Jahren in München. Doch sie reist noch oft in ihr Heimatland. Viele Mongolen ziehen als Nomaden mit ihren Tieren durch die weite Landschaft, erzählt sie.
Die Nomaden wohnen draußen oder drinnen in Jurte. Jurte ist ein Zelt, runder Zelt. Ja, da wohnen und dann zusammen abbauen, ausbauen und dann weiter wandern und so leben die, ja. Und wo ist diese Ernährung für Tiere gut ist, dann die Richtung auch. Wo es nicht so kalt ist, auch so. Und immer wandern.
Auch wenn die Temperaturen im Winter manchmal auf minus 40 Grad fallen, sei es das ganze Jahr über schön, die Mongolei zu besuchen, so die Tänzerin.
Ich empfehle viele Deutschen wirklich gerne nach Mongolei. Einmal in Leben was sehen möchte, nach Mongolei gehen. Und Landschaft, nicht da unbedingt Hauptstadt. Einmal hier auf dem Berg Schnee und dann Wüste Gobi gleich. Die Menschen da ist, fühlt sich wirklich frei.
Tini von Posa war das mit einem ersten Eindruck vom Gastland Mongolei auf der ITB. Und die Mongolei wird gleich noch einmal Thema sein hier bei uns in Domradio Reisen.
Ja, und in Domradio Reisen sind wir ja heute unterwegs auf der ITB, der Internationalen Tourismusmesse in Berlin. Und da gilt es für die Reiseunternehmer, verschiedenen gesellschaftlichen Trends Rechnung zu tragen. Zum einen verreisen zumindest die deutschen Reisenden heute kürzer. Vor 20 Jahren, da reiste man noch 3 Wochen am Stück. Heute sind es im Schnitt nur noch 10 Tage. Dafür macht man öfter Urlaub. Und der Hunger nach Erlebnis ist in diesen kurzen Phasen größer geworden. Wie sich das zeigt und was hinter diesem Erlebnishunger stecken könnte, darüber sprechen wir gleich hier in Domradio Reisen. Mein Name ist Heike Sikoni, hallo.
Wir sind ja heute in Domradio Reisen immer wieder unterwegs auf der Reisemesse in Berlin und da haben die Reiseveranstalter ja die schwere Aufgabe, mit immer neuen Angeboten auf sich aufmerksam zu machen, denn immer mehr Urlauber wollen auf Reisen etwas erleben, wollen nicht mehr nur mit Pool und Liegestuhl zufrieden sein, sondern wollen Land und Leute kennenlernen, wollen daheim von Land und Leuten auch erzählen und von den Erlebnissen. Ja, und das gilt auch für den Pauschaltourismus und die Anbieter reagieren entsprechend. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Wolfgang Isenberg. Er ist Direktor der Thomas-Morus-Akademie in Bensberg. Die Thomas-Morus-Akademie ist eine Einrichtung der katholischen Erwachsenenbildung im Erzbistum Köln und beschäftigt sich unter anderem mit Fragen zu Freizeit und Tourismus. Schönen guten Tag, Herr Dr. Isenberg.
Schönen guten Tag.
Ja, die Urlauber möchten was erleben. Was ist denn eigentlich so ein Urlaubserlebnis?
Das Urlaubserlebnis heißt schon alleine etwas anders zu machen als im Alltag. Also zunehmend wird der Urlaub für Erlebnisse genutzt, für die man in Alltagszusammenhängen keine Zeit mehr hat. Und das Erstaunliche ist auch, dass es so Themen sind wie mehr Bewegung haben oder auch, was wir in den letzten Jahren beobachten, so auch im Blick auf Sinnsuche, dass gerade weil der Urlaub eine freie, verfügbare Zeit verfügt, dass darin eine hohe Bereitschaft ist, sich letzten Endes bestimmten Themen zu widmen, wie Naturerfahrung, besondere Körpererfahrung, das ist schon auffallend.
Und das kann man eben auch pauschal machen?
Es ändert sich auch etwas. Also vor allen Dingen ist zu beobachten, dass der Tourismus sehr stark sich ausdifferenziert. Es gibt zum Beispiel mittlerweile für bestimmte Zielgruppen auch eigene Hotels. Das heißt dann mit dem Fachbegriff Konzepthotels ausgedrückt. Das sind dann Hotels, die sich besonders an Naturliebhaberinnen und Liebhaber richtet. Oder das sind Hotels, die zum Beispiel in besonderer Weise ökologisch interessierte Gäste ansprechen. Oder die Gäste, die als Paare sich bewusst erleben wollen und die dann auch in entsprechenden Hotelsituationen Unterkunft finden, wo dann weniger Kinder dann auch, die Kinder, die dann ausgeschlossen sind zum Beispiel. Nicht? Das sind dann auch besondere Beobachtungen. Und es geht so, ein Veranstalter geht auch hin und sagt, dass er den Urlaub designt, jetzt nicht nur die Zeit wie also so eine Hotelsituation, sondern auch, dass sie mittlerweile ihre Ausflüge sehr stark gestalten können. Und es geht alles über den Preis natürlich.
Mhm. Also die Unterbringung ist das eine, das andere sind natürlich die Ausflüge. Ja. Gibt es dann auch noch neue Sachen, die man machen kann?
Das Entscheidende ist, wie man sich dem begegnet. In kleinen Gruppen. Der Alltag ist letzten Endes angekommen, dass man so Alltagsbezüge hat, dass man auch Blicke hinter die Kulissen wirft, dass man sehr viel über Essen in besonderen Situationen mittlerweile erleben kann. Die besondere Weinprobe, das Gespräch oder das Erlebnis mit dem Winzer oder mit dem Olivenbauern, der dann nur für eine kleine Anzahl von Gästen zur Verfügung steht. Also die besondere Situation, die Größe der Gruppe und die Ausnahmesituationen, die sind dann entscheidend für das Erlebnis. Oder dass sie einen Markt besuchen, den sie auch nur in kleinen Gruppen. Früher war es eher üblich, dass man mit großen Busgruppen das machte. Das Besondere ist heute, das in kleineren Gruppen zu tun.
Aber was für eine Haltung steckt auch dahinter, jetzt nochmal mit einer kleinen Gruppe so eine Art von Abenteuer zu erleben? Mir kommt das so ein bisschen vor wie Abenteuer mit angezogener Handbremse. Also ich will zwar mit dem Feuer spielen, aber ich möchte mich nicht verbrennen. Haben wir auch manchmal zu viel Angst vor Neuem?
Ob Angst, das mag eine Rolle sein, aber letzten Endes, ich will es jetzt nicht damit alleine begründen, dass wir das sogenannte Reisevertragsgesetz haben, wo der Reisende letzten Endes seine Sicherheit garantiert wird. Aber es gibt schon, also da muss man auch wiederum, es gibt zu allem auch eine Gegenentwicklung. Es gibt schon eine klare Entwicklung dahingehend, Abenteuer zu erleben, etwas undogmatisch zu machen, durchaus mit einem kleinen Nervenkitzel. Auf der anderen Seite wird aber darauf geachtet, oder der Reiseveranstalter achtet darauf, dass alles in den gelenkten Bahnen ist, weil er letzten Endes haftbar gemacht wird dafür. Schon, also das ist so eine Spannung. Auf der einen Seite, wenn es alleine unternommen wird, dann sind die Reisenden etwas übermütig. Und wenn sie mit dem Veranstalter unterwegs sind, achtet der Veranstalter auf ein kalkuliertes Risiko.
Sagt Dr. Wolfgang Isenberg, Leiter der Thomas-Morus-Akademie in Bensberg. Ich habe mit ihm über den Hunger der Reisenden nach Erlebnissen gesprochen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Erlebnisreisen sind ein Trend, darüber haben wir gerade in Domradio Reisen gesprochen. Und erleben kann man einiges, vor allem auch im Gastland der diesjährigen ITB in Berlin, in der Mongolei. Wie diese Erlebnisse aussehen können, das hat Stefan Quilitz sich gerade erzählen lassen. Auf der ITB in Berlin, er ist vom Bodenseestand, wo Wanderwege locken, zum Stand der Mongolen gelaufen und hat sich da gut unterhalten.
Eine Sorge können wir denen schon mal nehmen, die von Deutschland aus in die Mongolei reisen. Es gibt dort welche tatsächlich Menschen, die dort Deutsch gut sprechen. Und eine von denen ist Batgarel Militz. Sie ist hier eine hübsche, wenn ich das sagen darf, junge Mongolin, die hier am Stand arbeitet von der Mongolei. Schwärmen Sie mal für Ihr Land.
Also um für mein Land zu schwärmen, ist nicht allzu schwer. Denn es ist ein wunderschönes, riesiges, großes Land mit ganz vielen verschiedenen Landschaften, also die Vielfältigkeit der Landschaften und diese unendliche Weite. Das macht eigentlich die Schönheit der Mongolei aus.
Ich habe natürlich nur ein paar Stichworte im Kopf. Das ist die Juchte, das ist das weinende Kamel, das ist natürlich Genghis Khan, das ist Wüste.
Und das ist auch die schnellen Pferde. Die kleinen, stämmigen, also im Gegensatz zu europäischen Pferden, sind die mongolischen Pferde doch viel, viel kleiner und viel, viel stämmiger, aber halten ganz lange Strecken aus und das macht auch die Mongolei aus. Und natürlich die Reiter mit ihren Pfeilen und Bogen drauf, heute noch.
Aber wie muss ich mir jetzt einen Urlaub bei Ihnen vorstellen? Ich habe vielleicht 10, vielleicht 14 Tage Zeit. Wie sieht der dann aus? Ich habe gar keine Vorstellung, wie das dann abläuft. Bin ich dann mitten in der Wüste irgendwo zu Gast?
So in etwa können Sie sich das vorstellen. Sie werden mitgenommen, sind meistens mit dem Auto unterwegs. Wir haben keine ausgebauten Asphaltstraßen, also es ist alles Landweg. Und dann peilt man Berge an und kommt dann an wunderschöne Naturen. Und während dieser Fahrt treffen Sie auch natürlich auf Familien, Nomadenfamilien, die heute noch in ihren Joten leben, ihre Herden hertreiben und so gemeinsam leben. Und diese Familien lernen Sie hautnah kennen, dürfen sogar auch bei Ihnen übernachten wahrscheinlich, da Sie alle sehr, sehr gastfreundlich sind und dürfen die mongolische traditionelle Küche kennenlernen und wenn Sie können, natürlich auch reiten.
Das heißt, ich kann auch alleine kommen, zu zweit, ich muss nicht mit einer Gruppenreise zu Ihnen kommen?
Ganz und gar nicht. Es gibt auch Reisen, die individuell geschneidert werden und für kleine Gruppen oder für Personen von 1 bis 2 Leuten veranstaltet werden. Genau.
Aber schon mit einem Reisebegleiter, dass ich auch vom Land viel lerne?
Das brauchen Sie auf jeden Fall, da wir keine Schilder haben wie hier in Deutschland, die Ihnen den Weg weisen werden, wo es denn jetzt in welche Ortschaft als nächstes geht. Also da werden Sie schon einen Begleiter brauchen.
Worauf soll ich noch achten, wenn ich in dem Land bin? Stichwort Gastfreundschaft. Wie gehe ich denn da selber um als Tourist?
Also Sie dürfen nichts ablehnen. Sie müssen alles probieren, alles essen. Natürlich nicht aufessen, aber auf jeden Fall das zeigt dann von Dankbarkeit. Ablehnen wird da nicht akzeptiert. Und viel trinken, mittrinken. Wodka wird da gerne getrunken. Und fröhlich mittrinken.
Stichwort Stutenmilch. Ich habe gehört, die soll man nicht trinken.
Die kann man trinken. Selbst für mich, die schon sehr, sehr lange jetzt hier in Deutschland lebt, ist das am Anfang nicht wirklich verträglich. Also Stück für Stück kann man die Stutenmilch schon trinken. Aber sehr gewöhnungsbedürftig, das muss ich zugeben.
Jetzt sagen Sie mal noch einen Satz zu Ihnen selber. Sie leben in Deutschland, arbeiten hier, weil Sie sprechen ja auch so fantastisch gut Deutsch, dass man nicht glaubt, Sie sind von ganz weit her.
Ach, Herr Mungula. Ich bin mit ganz klein, als ich noch kleines Mädchen war, bin ich nach Deutschland gekommen. Und seither lebe ich hier in Deutschland, in Berlin und studiere noch. Und daher kommt das, dass ich so gut Deutsch spreche.
Und jetzt muss ich den Namen noch mal ablesen. Batgarel Milic, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich stehe hier für Ihr Land und schwärme dafür, dass Sie es auch mal bei uns getan haben.
Genau, danke sehr.
Ja, und danke auch an Stefan Quielitz. Er hat uns mitgenommen auf den Stand der Mongolei, das Gastland der diesjährigen ITB in Berlin. Und wir machen gleich weiter mit einer ganz anderen Art von Reise. Wir nehmen Sie in der nächsten Stunde Reisen mit auf die Ostsee. Wir stechen in See. 9 Länder auf einen Streich, Kreuzfahrten machen das möglich, zum Beispiel bei einer Fahrt über die Ostsee. Eine Tour von Deutschland bis nach St. Petersburg kann zu einem besonderen Erlebnis werden, besonders wenn die Reise auch zu vielen verborgenen Orten führt. Dazu gehört eine kleine Insel in Dänemark, genauso wie der historische Ort in Polen und ebenso die kurische Nehrung in Litauen und natürlich auch St. Petersburg. Also erstmal Schiff Ahoi.
Es ist früh am Abend, als das Schiffshorn in Kiel durch den Hafen tönt und eine Reise startet, auf die sich viele freuen. Nicht, weil sie besonders viel Luxus und Erholung erwarten, sondern weil sie Erlebnis erwarten. Nostalgie, Erinnerung, Neues, Unbekanntes, Unerwartetes. 9 Länder auf einer Tour, unterschiedliche Kulturen und gleich zu Beginn, am nächsten Morgen, das beschauliche Bornholm. Hier ist die Welt noch in Ordnung, hier ist nichts faul im Staate Dänemark. An der Reling holt Jürgen Madsen mit seinem kleinen Bus die Schaulustigen ab und fährt sie zum Marktplatz von Rønne.
Velkommen til Bornholm. Det er alletiders, og vi kalder det jo Solskinsøen. Vi har de kirke, måske sige sen, og vi har viele Geschäfter und so. Sehr hübsch hier.
Bornholm ist so, wie man sich Dänemark vorstellt. Kleine Häuschen, fast überall eine Fahne auf dem Dach. Man ist stolz auf Rekorde, auch wenn es hier nur kleine sind. Dänemarks höchster Wasserfall zum Beispiel, gerade mal 22 Meter hoch. In der Nachmittagssonne verlässt der Dampfer die kleine Insel und zieht nach Osten. Damit ein Schritt in die Vergangenheit. Der Hafen von Gdynia steht auf dem Programm, nah an Danzig. Hier begann mit Solidarność das, was man in Osteuropa als den Beginn der politischen Wende bezeichnen kann. Als ich durch Gdynia lief, fiel mir plötzlich ein großes Fahnenmeer auf, dazu Marschmusik und ein großes Bataillon von Marinesoldaten, unter ihnen Admiral Czesław Wirsz.
Welcome to Gdynia. This is the last day of sea week.
Heute ist der letzte Tag der Seewoche und auch der Tag der polnischen Marine. Das hier ist der größte Ort dieser Feier in Gdynia, aber dieser Tag wird in allen polnischen Marinehäfen gefeiert. Polen will sich als selbstbewusstes Land zeigen, als starkes Land, nach all der traurigen Vergangenheit, auch in Bezug auf Deutschland. Jetzt aber vor allem mit Blick auf den Konflikt des Westens mit Russland. Und das ist schon die nächste Station dieser Ostseekreuzfahrt. Nach wenigen Seestunden legt unser Schiff in Bałtyk an, früher Pillau. Es ist die westlichste Stadt im westlichsten kleinen Zipfel des großen Russland in der Exklave Kaliningrad, früher Königsberg. Während es relativ lange dauert, bis die Pässe kontrolliert werden, empfängt uns Reiseführerin Shushuna.
Добрый день, дорогие гости, добро пожаловать в город Калининград. Liebe Gäste, herzlich willkommen in die Stadt Königsberg, Kaliningrad. Wir fahren durch besondere alte Straße, die alte Namen von den prominenten Menschen Deutschlands haben, wie beispielsweise General Scharnhorst, Gneisenau. Aber wir werden natürlich diese Bezirke sehen, die während des Krieges zerstört wurden, besonders im August 1944, als hier diese schreckliche zwei Nächte die Stadt überlebt hat.
Für viele Urlauber ist dieser Landgang mit Nostalgie verbunden. Es sind Männer und Frauen, die hier ihre Kindheit verbrachten oder Menschen, deren Eltern hier einst in Königsberg wohnten. Auch Männer, die hier im Zweiten Weltkrieg im Einsatz waren. Sie alle wollen auch den restaurierten Königsberger Dom sehen, ein Gebäude, in dem auch die preußischen Könige gekrönt wurden. Und alle wollen sie dem Geheimnis des Bernsteins näher kommen. Im Jantari-Kombinat wird dieses Edle mit riesigen Baggern abgetragen. Jelena Filipova.
Das einzige Stelle in der ganzen Welt, wo so offen unter dem Himmel gewinnt man Bernstein.
Auf der anderen Seite der Region Kaliningrad liegt bereits Litauen mit seiner kurischen Nährung. Damit im Prinzip ein Schritt zurück von Ost nach West, für uns ein Schritt in die deutsche Vergangenheit. Thomas Mann, der Nobelpreisträger, hatte hier auf dieser idyllischen Landzunge sein Sommerhaus, das uns Natalia Damienko zeigt.
Hier hat er an seinem Roman Josef und seine Brüder gearbeitet.
Der Blick auf das Haff, die Ruhe im Wald, all das war wohl beste Inspiration für ihn. Litauen, Lettland und Estland, heute sind es stolze neue EU-Mitgliedsländer. Sie präsentieren sich gerade in den Hafenstädten wie Klaipeda, Riga oder Tallinn herausgeputzt. Unser Schiff erreicht nach einer Nacht bereits noch einmal Russland und damit wohl den Höhepunkt dieser Reise, St. Petersburg. Vieles sollte und muss man gesehen haben, das Winterpalais, die Admiralität, die Eremitage, die Peter-Paus-Kathedrale, den Nevsky-Prospekt, aber wie so oft auf einem Kurzbesuch, die Zeit reicht nicht. Umso mehr habe ich mich gefreut auf einen Abend auf einem kleinen Schiff, habe ihn genossen und das mit Musik und Folklore über die Kanäle und die Neva. Pavel und seine bezaubernde Partnerin Katharina begrüßen uns. Oje Maros, ja, die russischen Volkslieder, auch wenn die meisten Deutschen sie nicht verstehen, die Melodie und der Gesang gehen ins Ohr. Schon heißt es Abschied nehmen von St. Petersburg, ein Wendepunkt auf dieser Reise. Es geht zurück nach Westen, die Uhren werden wieder zurückgestellt, wenn wir Helsinki erreichen und am nächsten Tag das Archipel der Ålandinseln, eine finnische Idylle vor dem Festland von Schweden, ein für die meisten Urlauber unbekannter Ort. Etwas Freizeit bleibt noch, bevor das Schiff auf die letzte Etappe geht und noch einmal stundenlang durch die Schären vor Stockholm fährt. Eine Kulisse für Traumfotos, für Neidfotos und Zeit für Nostalgie. Das Team des Dampfers verabschiedet sich.
Bleiben Sie gesund und ich sage Good Night, gute Nacht und auf Wiedersehen.
Es bleibt die Erinnerung an eine Kreuzfahrt mit vielen bewegenden, berührenden, aber schönen Momenten. Eine Fahrt über die Ostsee, die so viel Geschichte bietet.
Ja, und von dieser Geschichte und von der Fahrt hat uns Alexander Tauscher erzählt. Er hat diese Kreuzfahrt über die Ostsee gemacht. Kreuzfahrten sind natürlich auch ein Thema auf der ITB, auf der Internationalen Tourismusmesse in Berlin. Ist das doch ein Reisesegment, das sich immer noch auf Wachstumskurs befindet. Und damit das so bleibt, werden auch immer mehr kurze Kreuzfahrten angeboten für alle, die einfach mal ein paar Tage in so eine Kreuzfahrt reinschnuppern möchten. Auf der ITB präsentieren sich 186 Länder als Urlaubsziele. Darunter sind natürlich klassische Urlaubsziele wie Österreich, die Karibik oder Australien. Aber es sind auch Ziele darunter, die sind eher ungewöhnlich, die man nicht unbedingt als mögliche Urlaubsziele wahrnimmt. Der Iran zum Beispiel. Stefan Quilitz ist mal hingegangen zu den iranischen Ausstellern und hat sich erkundigt.
Und wenn man den Iran auf der ITB besucht, dann hat man schon so ein bisschen das Gefühl, es ist ein besonderes Land, weil der so eine kleine Halle für sich hat, wo es nur den Iran gibt. Er ist nicht dort zu finden, wo die anderen arabischen Länder sind oder die Länder des Nahen Ostens, sondern der Iran ist irgendwo dazwischen. Und das macht schon einen Teil des Abenteuers Iran eigentlich aus. Und ich bin gelandet bei einer Reiseagentur im Iran, Pasagat Tours, die besonders viele deutsche Touristen auch betreut. Und Karan Yami ist aus Persien gekommen, aus dem Iran gekommen, aus Teheran. Und er spricht auch ganz nett Deutsch, weil er beim Goethe-Institut gelernt hat. Jetzt kennen wir Iran ja nur aus den Schlagzeilen. Also ein Mullah-Regime, der Kampf um das Atomprogramm, die Auseinandersetzung mit Israel. Und wenn man dann im Lande ist, ist das irgendwie weiter weg denn je. Sondern man erlebt ein sehr gastfreundliches Land und lauter nette Menschen.
Ja, Iran hat eine ganz reiche Kultur. Und es gibt so viele Schichten in Iran, in Kultur, in Sozialbeziehungen und so weiter, im Iran, dann man merkt, dass es ist mehr als also, Damen in schwarzen Verschleierungen oder Klerikalen, also Predigen in der Moscheen oder auch Atomkraftwerk. Das ist nur ein ganz, ganz winzig kleiner Teil von Iran und sie sehen so viele schönere Sachen, außer was normalerweise man in Medien von Iran hört oder sieht.
Der Iran hat ja eine lange islamische Geschichte auch schon, die natürlich auch sie zeigen. Stichwort Isfahan, Shah Abbas und wie alles die Stichworte sind. Aber sie dürfen ja auch aus vorislamischer Zeit und von dieser Zeit erzählen.
Ja, eigentlich. Iran hat fast eine gute 7000 Jahre alte Geschichte, dass mit den neuen Erfindungen und Ausgrabungen man hat gefunden, dass vielleicht 11.000 Jahre man das kann schätzen. Deswegen Islam, es ist nur fast eine gute 1.600 Jahre von dieser 11.000 Jahre Geschichte von Iran. Relativ, also ein ganz großer Teil von diesem Zeit gehört zu der vorislamischen Zeit und wir hatten eine ganz goldene Zivilisation vorislamischer Zeit unter die persischen Könige. Die nahmen das besonders in die europäische Schule, man darüber kann lesen und hören, Darius, Kyros, sie waren also diese bedeutenden persischen Herrscher, die hatten also einen guten Ruf eigentlich in die Geschichte gehabt.
Und davon können wir jetzt gar nicht erzählen, das ist so viel an Geschichte, man muss mindestens 14 Tage eigentlich kommen zu Ihnen, ne?
Genau, eigentlich, wenn jemand will ausführlich was von Iran lernen, also dauert eine gute 14 Tage, also gut was von Iran hören und verstehen.
Karan Yami ist derjenige von Pasagat Tours, der vor Ort in Iran die Reisen organisiert. Und er organisiert das für die Reiseveranstalter, die in Deutschland eben diese Reisen ausschreiben und organisieren. Und eine von denen ist Ulrike Küppers-Dost. Sie hat ein Reisebüro in Aachen und fährt regelmäßig auch in den Iran, außerdem natürlich in die arabischen Länder auch. Frage als erstes an Sie als Frau ist natürlich, wenn ich mit Frauen rede, nee, da fahre ich nicht hin, da muss ich ein Kopftuch aufziehen. Das ist so diese Scheu von Frauen vor dem Iran. Können Sie die nehmen?
Also ich glaube schon, man sollte sich davon nicht abhalten lassen. Also es ist richtig, man muss ein Kopftuch tragen und zwar sobald man das Hotelzimmer verlässt. Aber das ist überhaupt nicht so streng, wie wir uns das vorstellen. Wir haben immer unsere vielleicht auch türkischen Frauen im Kopf, die wir hier aus dem Alltag kennen, streng verschleiert. Wenn wir uns die Perserinnen selber angucken, da rutscht das Kopftuch so weit nach hinten, dass es also nur noch eine kleine Dekoration wird. Das allerdings muss man leider auch als Tourist, egal zu welcher Religion man gehört, haben, das Kopftuch. Anders geht es nicht. Und es gibt auch noch ein paar andere Kleidervorschriften. Aber das ist alles längst nicht so schlimm und restriktiv, wie wir uns das hier vorstellen. Und ich sage immer, die persische Sonne scheint heiß. Und da kann so ein Kopftuch auch ganz nützlich sein, denn in Persepolis zum Beispiel gibt es nicht viel Schatten.
Und ansonsten können Sie sich ja auch als Gruppe wirklich völlig frei bewegen.
absolut. Also wir haben hier, wie gesagt, ganz falsche Vorstellungen. Also der Iran, es gibt keinerlei Militär, wie man das zum Beispiel aus Ägypten kennt, solche Kontrollen. Es gibt Verkehrskontrollen, das ist richtig. Ja? Also man muss höllisch aufpassen, auch die Busfahrer mit den Geschwindigkeiten. Aber ansonsten, man kann sich ganz, ganz frei in allen Städten bewegen. Und die Perser sind so derart gastfreundlich, auch wenn man alleine unterwegs ist. Man wird immer wieder angesprochen, häufig sogar auf Deutsch, aber auch eben in sehr gutem Englisch, ob man Hilfe benötigt. Das ist alles im Iran überhaupt kein Problem. So ist es auch in den letzten Jahren dazu gekommen, dass sich der Individualtourismus verstärkt hat. Es gibt sehr viele Anfragen für Individualreisen in den Iran.
Und es boomt tatsächlich. Die Hotels im Iran sind quasi ausgebucht und Sie als Gruppenorganisatorin haben Schwierigkeiten, Ihre Gruppen unterzubringen.
Also die sind nicht nur ausgebucht, es gibt eindeutig zu wenige. Also man muss sich vorstellen, in den letzten 12 Jahren bis 2013 hat man im Iran um jeden Touristen gekämpft. Da war es überhaupt gar kein Problem, man konnte kommen, man hat jedes Hotel bekommen. Jetzt ist es so, dass die Agenturen im Iran mittlerweile ein Jahr im Voraus die Hotels anfragen, aber die Hotels lassen sich Zeit mit den Bestätigungen. Und das macht natürlich den Veranstaltern, den Agenturen im Iran als auch den hiesigen Reiseveranstaltern große, große Probleme, weil wir können überhaupt nicht mehr sagen, welche Hotels wir bekommen. Es ist manchmal wie ein Griff in eine Lostüte, dass man sagt, okay, man hat noch ein Hotel in dem Standard, wie man es sich vorgestellt hat, aber man kann nicht mehr explizit sagen, dies oder jenes Hotel möchte man haben. Und wo soll man jetzt, das boomt jetzt seit 2013 so derart, es hat sich wirklich vervielfacht, mindestens verdreifacht. Wo sollen auf einmal so schnell die Hotels herkommen?
Wie sind denn die Reaktionen von denen, die mitreisen, die am Anfang mit so einer Scheu kommen, aber mit einer Neugierde? Und wie reisen die nach Hause?
Ich glaube, sobald man gelandet ist, fällt alles von einem ab, was man sich vorher vorgestellt hat. Es ist natürlich auch sehr schwer, sich von hier aus ein Bild zu machen. Wir haben in den letzten Jahren so viel Negatives gehört. Und sicherlich hat der vorletzte Präsident Ahmadinejad auch einfach dazu beigetragen, dieses Bild im Westen zu prägen. Und das hat Angst verbreitet. Und das ist jetzt, das fällt jetzt, sobald alle den Iran bereisen, von einem ab. Und die bringen es ja auch mit nach Hause und erzählen und so.
Ulrike Küppersdorst, vielen Dank. Sie organisiert Reisen in den Iran und Karan Yami organisiert die Reisen vom Iran aus und führt auch mit großer Begeisterung und Kenntnis durch sein Land, das ich hier nur empfehlen kann.
Stefan Quilitz war das von der ITB. Er hat uns den Iran als Reiseland vorgestellt, von den Schönheiten des Landes sich erzählen lassen, aber auch von den Überraschungen, die man dort erleben kann. Wer Land und Leute richtig erleben will, der sollte mit dem Rucksack unterwegs sein. Das galt jedenfalls in früheren Jahren mal so, als es auch noch das Interrail-Ticket von der Bahn gab. Was aus den Rucksacktouristen geworden ist, das weiß am besten der Michael Müller Verlag, der die Individualtouristen seit mehr als 25 Jahren mit Reiseführern versorgt. Stefan Quilitz hat auf der ITB in Berlin beim Verlag mal nachgefragt.
Früher, da hat es ihn gegeben, den typischen Rucksacktouristen, der unterwegs war in fernen Ländern, sie entdeckt hat, vielleicht auch ein bisschen Pionierarbeit geleistet hat für all die, die später als Touristen kamen. Und ein Verlag, ein Reisebuchverlag, der hat diese Rucksacktouristen, diese junge Leute, die mit zu Fuß, mit Sandalen unterwegs waren, immer gut versorgt. Das ist der Michael Müller Verlag. Und bei mir ist Matthias Kröner. Er ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei diesem Verlag. Und als erstes mal die Frage, der Rucksacktourist von damals, taucht er heute noch bei Ihnen auf?
Der taucht noch auf, es gibt ihn, aber wir haben die Feststellung gemacht, die meisten reisen doch so, dass sie zwar im Land, auf einer Insel, in einer Region individuell unterwegs sein wollen, aber ihren Rucksack doch zu Hause gelassen haben. Also das sind Leute, die mit dem eigenen Auto anreisen, sich einen Mietwagen holen, die unterwegs sein wollen, die aber nicht mehr unbedingt jetzt dieses Interrail-Ticket kaufen oder wirklich jeden Tag den Ort, das Hotel, die Unterkunft, die Jugendherberge wechseln, sondern es sind, sagen wir, ein bisschen entspanntere Individualtouristen geworden.
Nun hat sich aber, außer dass die Fotos farbig geworden sind, dass die Bücher natürlich qualitativ hochwertiger sind, hat sich aber von der Grundstruktur eigentlich ja gar nicht so viel geändert, dass sie nämlich über Land und Leute, über Kultur, über Sehenswürdigkeiten berichten in ihren Reiseführern und Unterkunftsempfehlungen geben, Wanderempfehlungen, also so ein bisschen all-inclusive. Nur der Kunde, der hat sich eben geändert.
Ja, also unsere Bücher sind Allrounder geworden. Früher waren es wirklich Bücher, also 1979 und in den 80er Jahren waren es Bücher. Da ging es darum, auf welchem Feld kann man jetzt umsonst campen oder in welcher Privatunterkunft kann man für 5 Mark übernachten. Und das ist jetzt so ein bisschen so geworden, dass man eben landestypische, individuelle Privatunterkünfte oder Pensionen noch möchte. Wir haben auch das 5-Sterne-Hotel in den Büchern. Also man hat viel mehr Möglichkeiten, man kann aber immer noch diese individuellen Reiseerlebnisse mit unseren Büchern machen.
Und damit sind wir eigentlich auch beim Kern unseres Gespräches hier. Was heißt denn eigentlich Urlaubserlebnis aus Ihrer Sicht vom Michael Müller Verlag, der solche Reiseführer schreibt? Wie authentisch muss das Land, der Mensch sein, die Unterkunft sein? Und wie offen muss ich auch sein, um da mich drauf einzulassen?
Ja, das ist ein gutes Stichwort, was Sie geben. Also die Offenheit, die sollte jeder besitzen, der ein Erlebnis machen möchte. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der Pauschaltourist, der sich ins Landesinnere traut, der sich von seinem Hotel, Pool oder von seinem Badeabschnitt wegtraut, der macht genauso Erlebnisse. Aber ich finde das Spannende, Urlaub ist für mich immer, oder eine Reise ist für mich immer ein Ausbruch aus dem Alltag. Und um diesen Ausbruch genießen zu können, muss ich unterwegs sein, muss ich mir trauen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, Ungewöhnliches anschauen, ungewöhnliche Landstriche vielleicht besichtigen. Meines Erachtens kann man Urlaubserlebnisse auch an bekannten Orten machen. Also ein Beispiel, unser Mallorca-Reiseführer ist der Bestseller des Verlags, unterscheidet sich aber radikal von dem Marco Polo Mallorca-Reiseführer. Also wir haben natürlich auch die Klischee-Ecken, die Ballermann-Ecke mit drin, aber wir haben eben ganz viele Wanderungen in dem Buch, wir haben ganz viele abseitige, ungewöhnliche Ecken. Es gibt sie auch auf Mallorca noch, die Geheimtipps. Und man kann auch in Europa noch sogenannte weiße touristische Flecken entdecken. Also wir haben jetzt ein Buch rausgebracht über das Limousin und über die Auvergne, also das grüne Herz von Frankreich. Da gibt es keinen anderen deutschsprachigen Reiseführer momentan. Und das sind die Sachen, die uns interessieren. Also wirklich auch im Bekannten ein bisschen ins Abseitige gehen.
Sie haben selber auch Bücher für den Michael Müller Verlag geschrieben, nicht irgendwo in ferner Welt, sondern Lübeck und Hamburg, die 2 Reiseführer. Das heißt, für Urlaubserlebnisse muss ich nicht in den Flieger steigen, irgendwo hinfliegen. Die kann ich eigentlich auch vor der Tür haben.
Ja, also das war für mich das Spannende. Ich habe das Lübeck-Buch geschrieben. Das war quasi Recherche vor der Haustür. Aber ich kam damals, ich komme ursprünglich aus Nürnberg, aus Franken. War damals im 2. Jahr in Lübeck und habe die Stadt komplett neu entdeckt. Obwohl ich schon mit vielen Freunden unterwegs war, in Restaurants war, in Kneipen war, habe ich alle Museen mir angeguckt, alle Unterkünfte besucht, alle Ecken angeguckt und dabei wahnsinnig viel Neues entdeckt und erlebt. Und ähnlich hat sich es auch mit dem Hamburg-Buch verhalten. Und jetzt steht wieder die Neuüberarbeitung an. Das heißt, ich werde jetzt wieder einige Wochen, wahrscheinlich 2 Monate, wieder alles überarbeiten und neu recherchieren. Und da habe ich immer viele, viele, viele Erlebnisse.
Sagt Matthias Gröner vom Michael Müller Verlag. Da gibt es die Reiseführer für Individualtouristen, egal ob sie nach Mallorca, Kuba oder Lübeck wollen. Und Stefan Quedez hat mit ihm auf der ITB, auf der Internationalen Tourismusmesse in Berlin, gesprochen. Ich bedanke mich, dass Sie heute mitgereist sind. Ich sage Tschüss und mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.